SWR 2 Forum.
Teures Lächeln, wie sinnvoll sind Spangen und Brackets? Am Mikrofon ist Sonja Striegel. Viele Jugendliche tragen geduldig Spangen und Brackets in der Hoffnung, dass ihr Gebiss dauerhaft gesund bleibt und sie ein strahlendes Lächeln zeigen können. Nun hat eine Studie im Auftrag des Gesundheitsministeriums Eltern wie Fachärzte aufgeschreckt. Sie kritisiert, dass verlässliche Daten über den medizinischen Nutzen fehlen, zum Beispiel ob Spangen und Brackets langfristig Karies und Parodontose verhindern. Sie belegt aber auch, dass ein korrigierter bis die Lebensqualität steigert. Wann also sind Spangen und Brackets sinnvoll und bereichern sich die Kieferorthopäden wirklich schamlos, wie es in manchen Berichten den Anschein hat? Darüber wollen wir heute diskutieren. Mit Dr. Hans-Jürgen König, dem Vorsitzenden des Berufsverbandes der Deutschen Kieferorthopäden. Er vertritt rund 3000 Kieferorthopäden in Deutschland und hat in Berlin eine eigene Praxis. Herr König, etwa die Hälfte der Kinder und Jugendlichen in Deutschland bekommt eine kieferorthopädische Korrektur. Sind diese Zahnbehandlungen bei der Jugend aus Ihrer Sicht immer medizinisch notwendig?
Ja, auf jeden Fall. In Deutschland gibt es das sogenannte KIK-System. Das sind also kieferorthopädische Indikationsgruppen. Das ist 2002 eingeführt worden. Anhand dieses Systems wird genau überprüft, welche Behandlung im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung von den Krankenkassen bezahlt wird. Und eine Doktorarbeit aus der Uniklinik Münster ist also genau auf dieselbe Zahl gekommen, nämlich 49%, die nach dem KIK-System über die Krankenkasse behandlungsbedürftig sind. Also die Zahl müsste stimmen.
Dieses KIK-System, es gibt 5 Kategorien. Die Kassen übernehmen die medizinische Leistung ab Kategorie 3, 4 und 5 dann. Sind Ihnen denn und dem Berufsverband irgendwelche fragwürdigen Fälle oder auch fragwürdige, ich sag mal, Verkaufsmethoden der Kolleginnen und Kollegen bekannt? Also, dass man vielleicht auch nicht hinreichend aufklärt, damit es zu einer kieferorthopädischen Behandlung kommt?
Also die Frage ist ja jetzt sehr allgemein gestellt. Ich weiß jetzt nicht, was Sie hier mit meinen, was ich jetzt hier verkaufen möchte, eine Spangdose oder eine ganze Behandlung. Im Jahr 2014 gab es 8 bestätigte Fälle, wo Patienten unter Druck gesetzt wurden und nur bei Zuzahlung zu irgendwelchen Leistungen überhaupt einen Behandlungstermin erhalten haben. Das gab damals dann eine entsprechende Mediendiskussion und daraufhin haben wir als Berufsverband uns von Anfang an zu Transparenz und Aufklärung positioniert und mit der KZBV eine Vereinbarung geschlossen, wo genau drinsteht, wie so eine Aufklärung erfolgen muss, bis hin zu Empfehlungen zu entsprechenden Formularen.
KZBV ist?
Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung. Das ist also die oberste Institution für die Kassenzahnärzte.
Mein zweiter Gast ist der Kieferorthopäde Dr. Henning Madsen mit Praxen in Mannheim und Ludwigshafen. Er kritisiert, dass zu viel und zu teuer seiner Zunft bereits seit Jahren in den Medien und auch auf Vorträgen. Und er hat sich damit einen schlechten Ruf bei seinen Kollegen erworben. Herr Madsen, Kassen übernehmen die Leistungen der Kieferorthopäden, wenn beim Patienten unter anderem eine Beeinträchtigung droht. Ist das nicht eine sehr dehnbare Definition, weil im Prinzip ja vielleicht immer eine Beeinträchtigung droht?
Diese Beeinträchtigungen sind überwiegend Konstrukte, ich würde mal sagen rechtliche Konstrukte und vor allem auch dieses KIK-System, das beantwortet Fragen nach medizinischem Nutzen überhaupt nicht, sondern einzig und allein, ob Leistungsanspruch an die gesetzliche Krankenversicherung besteht. Medizinischen Nutzen können wir bei den Kindern, die wir behandeln, vielleicht bei 10-20% annehmen, irgendwie konstruieren, aber bestimmt nicht bei 50.
Das sind schon deutliche Worte, Herr Madsen. Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen möglicherweise Angst haben vor einer Diskussion über den Sinn Ihres Tuns?
Selbstverständlich bestehen da große Befürchtungen, denn der Versorgungsgrad, den wir haben, der keineswegs übrigens 50% ist, sondern eher 60% allein im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung, ist international gesehen aberwitzig hoch. Und übertrifft zum Beispiel den Versorgungsgrad in den wohlhabenden skandinavischen Ländern um das Doppelte etwa.
Mein dritter Gast ist Ralf Radlanski. Er ist ebenfalls Kieferorthopäde und er ist Professor für orale Struktur- und Entwicklungsbiologie an der Berliner Charité. Das heißt, er beschäftigt sich unter anderem mit den Veränderungen der Zähne im Lebenslauf eines Menschen. Herr Radlanski, können junge Menschen mit einem schiefen Zahn oder einer Lücke zwischen zwei Zähnen langfristig gut leben?
Also man kann sogar ohne Zähne leben. Es ist ja allgemein der Standard der Medizin, dass die Zähne zum menschlichen Körper dazugehören. Und insofern ist auch überall in den Krankenversicherungen und so weiter festgeschrieben, auch in der WHO, dass eben Gesundheit dadurch definiert wird, dass die Zähne funktionieren, dass sie an der richtigen Stelle stehen. Es geht sogar noch viel weiter mit der WHO-Definition, dass die Leute, wenn sie das Gesicht als Kommunikationsmittel betrachten, es ist ja so, dass wir kleiden uns, aber mit dem Gesicht gucken wir oben raus. Das heißt also, das ist Kommunikationsmittel Nummer eins. Und da soll an keiner Stelle eine Beeinträchtigung sein. Mhm. Wenn das so wäre, dann wäre das schon ein Grund, und zwar eine medizinische Notwendigkeit. Hier muss also eine Not gewendet werden, dass therapeutisch eingegriffen wird. Das heißt also, die gesamte Kieferorthopädie, der Mund ist das größte im Gesicht, ist ein wesentlicher Teil der Gesichtsmedizin.
Trotzdem nochmal die Nachfrage, wer einen schiefen Zahn hat, der muss deswegen noch nicht ein höheres Kariesrisiko befürchten oder dass dieser Zahn dann ausfällt. Ne?
Das ist ja dieses ganz große Missverständnis dieser IGES-Studie. Es wird nach Mundgesundheit gefragt und es werden einzelne Zähne betrachtet. Das heißt also, Kieferorthopädie ist, wie gesagt, das gesamte orofaziale System, also großer Teil des Gesichtes. Um Karies geht es in der Kieferorthopädie eigentlich nicht. Es geht eigentlich darum, dass Karies vermieden wird, indem wir die Apparaturen so gestalten, dass da eben keine Karies dadurch erzeugt wird. Deswegen versiegeln wir auch um die Brackets drumherum und wir machen Putzanweisungen und schicken zum Zahnarzt wegen der Prophylaxe und so weiter. Aber die Kieferorthopädie hat nicht die Intention, Karies zu verhindern. Das müssen die Zahnärzte machen und das schaffen die auch. Sie schaffen das sogar so gut, dass die Patienten heutzutage ihre Zähne lebenslang erhalten können. Und aus strukturbiologischen Gründen, und das ist ja auch mein Hauptberuf, wissen wir, dass die Zähne sich lebenslang immer bewegen. Die schaukeln vor sich hin. Das ist so ein wie Schiffe im Hafen. Die schaukeln einfach. Da gibt es strukturbiologische Beweise und man sieht es ja auch. Bei den meisten Patienten sehen wir, dass die Zähne im Laufe des Lebens wegwandern. Und dann ist die Frage, wo wandern sie hin? Und das müssen wir eben klären.
Und die Frage ist nicht nur, wo wandern sie hin, sondern die Frage ist auch, kann man damit gut leben oder kann man damit schlecht leben? Und wer muss dafür bezahlen, dass diese wandernden Zähne korrigiert werden? Und in welchem Alter müssen sie korrigiert werden? Das sind also schon mal eine Menge Fragen. Das Gutachten, dieses IGES-Gutachten ist gerade schon erwähnt. Ich habe es auch in der Anmoderation erwähnt und daraufhin wurde viel in den Medien berichtet, auch teilweise mit einem, sagen wir mal, hämischen Unterton. Die Frage eben, ja, haben Zahnspangenbrackets einen langfristigen Nutzen, medizinischen Nutzen? Die Süddeutsche Zeitung schrieb, dass Experten schätzen, dass nur jede 10. Behandlung beim Kieferorthopäden medizinisch geboten sei. Das hat Herr Matzen auch gerade schon kurz erwähnt. Damit wären ja umgekehrt 90% der Behandlungen nur kosmetisch-ästhetisch begründet. Was ist mit dieser Zahl? Ist die richtig?
Also das ist auf jeden Fall so schon überhaupt nicht richtig, weil die Frage ja nicht richtig gestellt ist. Also nochmal, es geht grundsätzlich ohne Zähne. Wenn wir das als Standard festlegen, dann ist das so. Da wir aber eben einen anderen Standard haben, dass wir um jeden einzelnen Zahn kämpfen, es geht um Zahnerhalt, dann müssen wir uns überlegen, was müssen wir tun, damit die Zähne erhalten bleiben und stehen bleiben da drin. Das heißt, wir wissen aus biologischen Untersuchungen, dass es ein physiologisches Optimum gibt, wenn die Zähne richtig belastet werden, dass der Knochen richtig belastet wird. Es gibt also eine ideale Anordnung der Zähne. Das hat die Zahnmund- und Kieferheilkunde ausführlich in vielen Studien beschrieben und bewiesen. Und das ist ein Zufall, dass das die Patienten schön finden. Da können wir nichts dafür. Ebenmäßig gerade nebeneinander stehende Zähne sehen zwar schön aus, ist okay, das ist ja nicht unsere Hauptintention. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Wurzeln dieser Zähne gleichmäßig im Knochen verteilt stehen, die Zahnachsen so stehen, dass sie richtig belastet werden. Und wenn es dann zu diesen üblichen physiologischen Knochenabbauprozessen kommt, dann ist es ja klar, dass dann, wenn es gleichmäßig ist, es sich auch gleichmäßig verteilt. Und wenn es aber an irgendeiner Stelle einen extremen Engstand gibt, dann stehen die Wurzeln dichter zusammen, weniger Knochen ist dazwischen, der geht natürlich sofort schneller runter, dann nennt man das vertikalen Knochenabbau und das ist ein gefürchtetes Phänomen. Um das im Alter zu verhindern, müssen wir es rechtzeitig richtig hinstellen. Die Frage ist, wann, können wir auch diskutieren, natürlich dann, wenn die Zähne eben so durchgebrochen sind. Und dann muss man das natürlich auch noch festhalten, dass das nächste Problem, dass die Zähne lebenslang wandern.
Ich hätte gern mal einen Einwand.
Machen Sie den Einwand, ich kann dann darauf antworten.
Ja, Herr Matzen.
Es hat 2008 eine sehr große wissenschaftliche Übersichtsarbeit gegeben über den Einfluss kieferorthopädischer Behandlung auf die parodontale Gesundheit. Also das, auf das Herr Radlanski gerade anspielt. Da ist rausgekommen, dass bis auf eine leichte, nicht signifikante Schadwirkung überhaupt keinerlei Nutzen von kieferorthopädischen Behandlungsmaßnahmen auf das Parodontium festgestellt werden konnte.
Das ist das Zahnfleisch.
Also das Zahnfleisch und der Zahnhalteapparat. Und das ist immer noch geltendes Wissen praktisch, unser Wissensstand.
Dann muss ich Ihnen sofort widersprechen, Herr Madsen. Das stimmt natürlich wieder auch jetzt überhaupt gar nicht. Wenn Sie mal gucken, im Journal of Clinical Periodontology 2019 gibt es eine Studie von Bernhard und anderen. Sie haben untersucht, ob Zahnfehlstellungen parodontal Schäden machen. Und da steht ganz klar drin, ja.
Ich würde gerne kurz einhaken, weil wir sind jetzt schon sehr schnell in eine, wirklich in eine Fachdiskussion geraten. Das ist für Hörerinnen und Hörer nicht so leicht, hier noch zu folgen. Lassen Sie uns einen Schritt zurücktreten, weil ich möchte doch gerne noch diese eine Frage klären, ob Kieferorthopäden immer aus medizinischen Gründen in die Behandlung gehen und eine Behandlung raten oder ob es doch sich vor allen Dingen um kosmetische Dienstleistungen handelt. Das hat ja auch etwas mit dem Selbstverständnis der Kieferorthopäden zu tun, Herr König.
Das können wir überhaupt nicht nachvollziehen. Also wir müssen ja uns bloß mal unsere eigenen Patienten angucken und ich glaube, alle, die hier am Tisch sitzen, sind sich über eins absolut einig, dass unser tägliches Tun einen medizinischen Nutzen hat. Ansonsten würden wir es nicht tun und auch nicht Herr Madsen, der inzwischen ja schon mehrere Praxen führt. Und deshalb müssten wir uns also erstmal zurückbewegen und uns jetzt mal anschauen, was ist der medizinische Nutzen einer kieferorthopädischen Behandlung? Da kann man sich nicht nur auf Karies und Parodontose zurückziehen als Endpunkte einer Untersuchung, sondern da müssen wir mal ganz vorne anfangen. Ich meine, in unseren Praxen sind Patienten mit Syndromen, mit Lippenkiefer-Gaumenspalten, mit retinierten Zähnen, mit Platzmangel in einem Ausmaß, wo bleibende Zähne nicht mehr durchbrechen können und so weiter. Die Liste ist endlos fortzuführen und der medizinische Nutzen unserer Tätigkeit ist bekannt und die müssen auch nicht unbedingt erforscht werden. Man muss auch mal überlegen, dass die Kieferorthopädie ja schon viel länger existiert als die evidenzbasierte Medizin.
Ich glaube, es ist auch eine Frage, wie wichtig ein schönes Gebiss für die Psyche des Menschen ist und ob das auch ein Zeitgeistphänomen ist, dass wir regelmäßige, schön aussehende Zähne haben wollen, weil wir auch ein bisschen davon umgeben sind und es mittlerweile nahezu zum Standard gehört für viele Eltern, zumindest auch aus der Mittelschicht, ist es doch irgendwie ein ganz eigenes Anliegen, dass ihre Kinder auch gut sitzende, gut stehende Zähne haben.
Ja, das mag wohl sein, aber es gibt auch Studien zum subjektiven Behandlungsbedarf, also der Behandlungswunsch bei unbehandelten jungen Menschen. Die fallen natürlich je nach Fragestellung stark anders aus, aber das mändelt um einen Mittelwert um 30-40%.
Was meinen Sie damit genau? Es mändelt um die 30-40%?
Nur 30-40%. Ja, das ist so der Mittelwert ungefähr, wenn man bei unbehandelter junger Bevölkerung nachfragt, wie viel da Wünsche nach Verbesserung ihrer Zahnstellung haben.
Also Herr Madsen, lassen Sie bitte Herrn Madsen, Herr Radlanski, bitte erst Herrn Madsen ausreden lassen.
Da kommt man auf solche Werte und es hat schon 2001 der Sachverständigenrat im Gesundheitswesen genau das moniert und hat gesagt, unser Versorgungsgrad geht über jeden objektiven, also jeden medizinischen und jeden subjektiven Behandlungsbedarf hinaus. Und da ist eine Handlungsempfehlung ergangen, das auf das Niveau von anderen wohlhabenden Ländern zu reduzieren. Das war 2001, passiert ist leider gar nichts in der Richtung. Hier kann etwas nicht stimmen.
Also das stimmt nicht, Herr Madsen. Es ist so, es gibt eine Menge psychologische Studien, auch neuerer Studien. Daraus geht hervor, dass wer schön lächelt, für intelligenter und für kompetenter gehalten wird. Und ich glaube, selbst wenn Sie mal mit der Lufthansa fliegen und der Kapitän kommt da raus und zeigt sein verkorkstes Gebiss und lächelt Sie da so an, dann schließen Sie unbewusst schon auf den Zustand der Triebwerke. Das heißt also, das ist die Welt, wie sie ist. Das ist das eine. Das heißt also, es ist so, dass
das bezweifle ich nicht, Herr Radlanski.
Das bezweifeln Sie nicht. So, das ist das eine. Das andere ist...
Ja, aber nicht alle Menschen stehen so in der Öffentlichkeit. Also bei Moderatoren oder bei Piloten meinetwegen.
Gut, dann gehen Sie zum Radio, das ist in Ordnung. Aber Sie haben ja allein schon bei sich, Herr Madsen, wahrscheinlich an der Rezeption Ihrer Praxen, suchen sich ja auch aus, wer Sie da vielleicht am besten repräsentiert. Das ist die Realität, das ist das eine. Und das andere, wenn Sie immer auf den Versorgungsgrad von anderen Ländern abheben. Ich habe eine Gastprofessur in Finnland, bin dort also regelmäßig. Ich gucke mir die Finnen an, da sieht es genauso aus wie hier. Und ich frage auch, wer behandelt worden ist. Die Zahlen sind die gleichen wie in Deutschland. Wenn ich aber sehe, dass
nein,
in England...
Nein, das stimmt nicht. 30% in Finnland, ja, nicht 60.
Ja, Herr Madsen, ich bin da jedes Jahr mehrfach. Es ist so, dass wenn ich in England aber bin oder in Südafrika, dann kann ich erkennen, aha, Sie sind also Brite. Die haben wirklich ein ganz anderes System und da ist es tatsächlich so, dass die Behandlung den Patienten vorenthalten wird. Aber die, die die Behandlung haben wollen, da gehören wir in Deutschland ja auch dazu, dann sind wir dabei, dass wir dann 2/3 haben diese Behandlung.
Es geht also um viel Geld bei der Frage, deswegen wollen wir ja auch unter anderem darüber diskutieren. Mehr als 1 Milliarde zahlen die Krankenkassen jährlich für Kieferorthopädie. orthopädische Maßnahmen. Und natürlich wollen die Bürger, die in die Kassen ja einzahlen, wissen, ob sie quasi hauptsächlich kosmetische Korrekturen finanzieren, die keinen nachgewiesenen medizinischen Grund haben, oder ob sie hier tatsächlich für Leistungen bezahlen, solidarisch, die einen medizinischen Nutzen haben, die relevant sind für die Kinder und Jugendlichen, und zwar auch natürlich langfristig.
Also hier müssen wir einmal ganz klar sagen, diese 1 Milliarde, die jedes Jahr ausgegeben wird, das ist gut angelegtes Geld, und zwar jeder Cent. Und es geht hier hauptsächlich um Kinder und Jugendliche. Und wir werden ja oft gefragt, was raten wir Eltern im Beratungsgespräch? Und da sagen wir immer, frag doch einfach mal den Kieferorthopäden, wie er seine Kinder behandeln würde. Und die Frage, die habe ich Herrn Matzen auf einem anderen Forum schon mal gestellt. Wenn man jetzt eine 8-jährige Patientin mit den typischen Hasenzähnen hat, also das sind so die Schneidezähne, die so extrem nach vorne stehen, alle Eltern kennen dieses Gesicht, ja, aus Schule oder vielleicht sogar von ihren eigenen Kindern, dann wird das Mädchen gehänselt in der Schule und so weiter, dann würden sie mal so einen Patienten jetzt nicht behandeln.
Selbstverständlich würde man das. Das ist ja eine Notlage, ein leidender Mensch. Ja, das ist tatsächlich ein Patient im eigentlichen Sinn.
Ja, da haben wir eine psychosoziale Behandlungsindikation. Und ich bin der Meinung, unser deutsches Gesundheitswesen gibt jeden Tag 1 Milliarde für medizinische Leistungen aus. Und da kann sich auch unser Gesundheitswesen die Behandlung aller, also es sind ja nicht mal alle Kinder, die behandelt werden, sondern nur die Hälfte über die gesetzliche Krankenkasse. Ja, dann sind 60%. Wollen wir uns bitte jetzt hier nicht um solche Details streiten, reden wir von 60%, dann kann sich das Deutschland auf jeden Fall auch leisten.
Aber von diesen 60% haben nicht alle die von Ihnen eben beschriebene Fehlstellung oder sehr gravierende Mängel an den Zähnen, sondern da gibt es schon auch, wie ich eingangs gesagt habe, ein wenig schiefstehende Zähne oder eine Lücke, von der man auch sagen könnte, die ist charmant, das ist auch etwas Individuelles.
Darf ich gerade mal einhaken zum Begriff der Kosmetik? Also ich würde eher von Ästhetik sprechen. Und hier muss man tatsächlich sagen, genau diese psychosoziale Indikation, die gibt es natürlich. Es gibt absolut entstellende Zahnfehlstellungen, die mögen beim Kind noch manchmal ganz niedlich sein, sind für einen Erwachsenen im Berufsleben, im Privatleben oft schwer erträglich. Das ist die psychosoziale Indikation, die betrifft natürlich auch einen gewissen Prozentsatz der stark ausgebildeten Zahnfehlstellung. Hier würde ich nicht von Kosmetik sprechen und auch nicht von Zeitgeist. Das ist, finde ich, schon richtig, dass es auch in einem öffentlichen finanzierten Gesundheitswesen adressiert wird. Sowas kommt übrigens in unseren Kieferorthopädie-Regelungen überhaupt nicht vor, die psychosoziale Indikation. Das hat Großbritannien witzigerweise, die einen geringeren Versorgungsgrad als wir haben, die haben sowas institutionalisiert. In Deutschland leider nicht. Da herrscht immer noch die Fiktion, es habe jede Behandlung gesundheitlich irgendetwas Substanzielles zu leisten. Aber das tut sie natürlich faktisch in der Regel nicht.
Die Krankenkassen zahlen bei Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren. Bei Erwachsenen wird die kieferorthopädische Behandlung dann nur bei allerschwersten Fällen bezahlt. Muss man vielleicht auch noch festhalten. Also da ist auch manchmal noch so, dass man einfach sich entscheiden muss, wann greift man ein, auch weil die Krankenkassen nur bis zu einem bestimmten Alter die Kosten übernehmen. Ist es denn ungerecht, so wie es Karl Lauterbach von der SPD sagte, dass die Kassen die Spangen der Jugend bezahlt, aber bei den Zahnprothesen der Senioren knausert?
Ja, das kann ja wohl nicht sein. Also,
ich zitiere Karl Lauterbach.
Ja, dann zitiere ich jetzt Gerhard Schröder, der zu seinem Wahlgewinn gesagt hat, man darf den sozialen Status der Eltern nicht an den Zähnen der Kinder ablesen können. Und deshalb, ich bin absolut sicher, dass unser Gesundheitssystem das auch leisten kann, dass sich eben fast jeder in Deutschland eine kieferorthopädische Behandlung leisten kann.
Da würde ich auch begeistert zustimmen.
Und die Lücke, die Frau Striegel gerade angesprochen hat, das ist nämlich genau die Indikation, die zum Beispiel überhaupt nicht bezuschusst wird von gesetzlichen Krankenkassen. Also wir haben schon durch dieses KIK-System erst ab dem Schweregrad 3 schon die leichteren Fälle ausgeschlossen. Also das heißt hier nicht, dass hier wir so einen hohen Versorgungsgrad haben, dass jeder schiefe Zahn sofort behandelt wird.
Aber wenn wir das vergleichen einfach, wir haben ja Vergleichsdaten von allen skandinavischen Ländern, selbst das ölreiche Norwegen schafft nur 40% jedes Jahrgangs. Die könnten auch 100, wenn sie wollten. Die wollen es nicht.
Ja, das ist eine gesundheitssoziale Entscheidung. Ich meine, warum müssen wir uns denn jetzt nach unten anpassen?
Ja, nur warum müssen wir einen einsamen internationalen Spitzenwert machen? Es geht hier ja nicht um Schwarz und Weiß, sondern um Grautöne. Ja? Und wenn wir zum Beispiel statt 60% jedes Jahrgangs 40% versorgen würden, das wäre der Level Norwegens, dann würde kein Unrecht passieren. Da würde kein Mensch mit schiefen Zähnen herumlaufen, die hässlich aussehen.
Also da muss ich jetzt doch mal Hippokrates zitieren, wenn schon so viel zitiert wird. Jeder Arzt, der ein Staatsexamen ablegt und eine Examensfeier zumindest in Berlin macht, der muss den Eid des Hippokrates schwören. Und darin ist unter anderem gesagt, dass das ärztliche Handeln nicht eingeschränkt sein darf durch irgendwelche Kriterien wie zum Beispiel Geschlecht und so weiter. Und dann kommt eine lange Liste und auch Alter. Das deutsche KIK-System widerspricht aber genau dem, denn es regelt über das Alter, wer die Behandlung von der Kasse bezahlt bekommt und wer nicht. Der Arzt muss zunächst unabhängig davon den Patienten untersuchen und beraten. Und hinterher ist es eine politische Frage, ob jetzt die Kasse das zahlt oder ob der Patient das direkt zahlt oder ob er über eine Versicherung, die er zusätzlich hat, das zahlt. Jedenfalls darf man nicht das KIK-System zum Maßstab des ärztlichen Handelns machen, weil das nämlich auf jeden Fall dem Eid des Hippokrates widerspricht. Das ist für mich ganz wichtig.
Die Diskussion, die wir hier führen, ist deshalb auch so kontrovers und so schwierig, weil die Studienlage zum Effekt der Spangen und Brackets zumindest unklar ist. Denn was den medizinischen Nutzen der KFO, also der Kieferorthopädie, angeht, kommt das jüngste Gutachten zu einem eher vagen Ergebnis. Das Bundesgesundheitsministerium hatte das IGES-Institut beauftragt, die wissenschaftliche Studienlage zu durchforsten. Und ich zitiere, es lässt sich keine abschließende Einschätzung vornehmen, ob und welche langfristigen Auswirkungen die angewendeten kieferorthopädischen Therapieregime auf die Mundgesundheit haben. Für mich als Laie liest sich das so, aha, die Kieferorthopäden arbeiten jenseits von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Standards.
Das kann man so sicher nicht sagen.
Zuerst Herr Matzen.
Wonach hier gefragt wird, ist im Grunde Versorgungsforschung. Versorgungsforschung bedeutet, das zu untersuchen, was von Arzt zu Patient dann tatsächlich passiert. Dass man das einfach mal untersucht, mit welchem Nutzen, mit welchen Kosten, welchen möglichen Schäden und so weiter. Und das ist seit 20 Jahren bekannt, hat auch 2001 schon der Sachverständigenrat moniert, dass trotz der relativ großen wirtschaftlichen Bedeutung der Kieferorthopädie Versorgungsforschung auf dem Gebiet praktisch nicht stattfindet. Das war 2001. Jedes Mal, wenn dann irgendwie sowas von einem staatlich geförderten Institut oder staatlichem Expertengremium veröffentlicht wird, da gibt es einen großen Aufruhr. Die deutsche Hochschullehrerschaft in der Kieferorthopädie verspricht, fleißig Versorgungsforschung zu machen und macht nichts. Das ist konstant so gewesen in den letzten Jahrzehnten. Das Gebiet wird ignoriert und das Fach kann nicht nachweisen, was es tatsächlich tut.
Das ist ein sehr konkreter Vorwurf. Herr König, Sie vertreten die Kieferorthopäden. Der Vorwurf geht nicht so ganz direkt an Sie, weil der Verband keine eigene Forschung macht. Stimmt das?
Das stimmt, aber wir müssen jetzt mal kurz zurückblicken, wie es überhaupt zu diesem Gutachten kam, weil dieses Gutachten wurde von der Bundesregierung in Auftrag gegeben aufgrund der Äußerungen im vorigen Jahr des Bundesrechnungshofes. Und das muss bitte jetzt in Zusammenhang betrachtet werden, weil der Bundesrechnungshof festgestellt hat in seiner Untersuchung, dass der Behandlungsfallwert sich innerhalb von 8 oder 10 Jahren verdoppelt hat. Und wir haben diese Zahlen des Bundesrechnungshofes nicht nachvollziehen können und haben nachgerechnet. Und wir kommen letztendlich auf eine Steigerung von, ich gucke jetzt genau, damit ich ja gar keine falsche Zahl sage, von 24,9%, also 25% Steigerung von 2006 bis 2016.
Bezahlte Leistungen.
Bezahlte Leistungen, GKV-Ausgaben für Kieferorthopädie, also das, was die gesetzliche Krankenkasse ausgegeben hat.
Also man sieht, es ist Unklarheit auf verschiedensten Bereichen. Und der Bundesrechnungshof, ich muss es nochmal betonen für die Hörer und Hörerinnen, im vergangenen Jahr gab es ein Gutachten des Bundesrechnungshofes und da wurde gesagt, also innerhalb von 10 Jahren haben sich die Ausgaben in der KFO verdoppelt und noch ein paar andere Dinge mehr wurden bemängelt. Und jetzt sagen Sie, die Zahlen stimmen nicht. Wir haben nachgerechnet, es sind nur 25%.
Wir haben mit der KZV Berlin versucht, mit dem Bundesrechnungshof, dem BMG, also dem Bundesgesundheitsministerium, und auch mit der KZBV, mit den statistischen Stellen Kontakt aufzunehmen, um den Fehler zu finden. Und dieser konkrete E-Mail-Verkehr liegt mir vor. Und da wurde also letztendlich festgestellt, dass zwei verschiedene Statistiken in Beziehung gebracht wurden, die man so in Beziehung nicht bringen kann. Also alle uns zugänglichen Zahlen zeigen eine Steigerung innerhalb von 10 Jahren zwischen 15% und 25%.
Okay.
Das Letzte dazu. Jetzt überlegen wir bitte alle mal zusammen in Deutschland, was ist in den letzten 10 Jahren nicht teurer geworden. Und von den Kieferorthopäden wird verlangt, dass die Kosten für eine Behandlung gleich bleiben. Wir müssen bloß mal an Lohnkosten, an Materialkosten und an alles denken. Also es wird einfach alles teurer, auch kieferorthopädische Behandlung.
Teures Lächeln, wie sinnvoll sind Spangen und Brackets? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum. Und wir sind jetzt wieder bei dem Stand der Forschung. Es fehlen Kontrollstudien dazu, was mit den Zähnen passiert, wenn gar nicht behandelt wird. Auch das wird immer mal wieder bemängelt, ob das jetzt der Sachverständigenrat 2001 ist. Es gibt noch ein weiteres Gutachten vom Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information. Herr Radlanski, Sie sind ja auch der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Grundlagenforschung in der Deutschen Gesellschaft für Zahnmund- und Kieferheilkunde. Wie groß sind die Forschungslücken? Was wird unternommen, um sie zu schließen?
Bei der Arbeitsgemeinschaft für Grundlagenforschung war das sogar dieses Mal so, dass ungefähr ein Drittel Beiträge aus der experimentellen Kieferorthopädie waren. Das heißt, wir wissen ganz genau, was wir tun. Es geht ja um strukturbiologische Dinge, um werkstoffkundliche Dinge. Das wird alles genau untersucht und da wissen wir genau, wie es geht. Wir können ja auch allein beobachten am Gebiss, was passiert. Zum Beispiel in der Musikermedizin, wo dann höchste Belastung auf Zahnhalteapparat, auf Zähne, auf Mund, auf Lippen und so weiter ist.
Bei Bläsern zum Beispiel.
Bei Bläsern, genau.
Oder auch bei den Geigern, glaube ich.
Bei den Geigern der Hals, der kraniomaranibale Dysfunktion. Das heißt also, wir sehen genau, was da passiert. Aber wenn die Fragen gestellt werden, wie sie in dem IGS Gutachten dargestellt werden, da muss man nochmal erklären, wer hat das Gutachten wirklich durchgeführt. Das war jetzt der Herr Dr. Gothe, der ist Pharmaökonom und so weiter. Das heißt, der macht eine ganz andere Art von Forschung, ganz andere Beobachtungen. Es geht ganz scharf an der Sache vorbei. Das merkt man, wenn man das Gutachten liest, dass die Begriffe nicht stimmen. Er beantwortet nicht die Fragen, die wir stellen. Und dann ist die Frage vor allem die, was ist, wenn wir bei einem Jugendlichen heute etwas behandeln und haben ein Behandlungsergebnis erzielt, das in Ordnung ist? Und dann fragen wir, was ist dann 50 Jahre später? Das ist in vielen Dingen in der Medizin überhaupt nicht überprüfbar, weil wir ja gar nicht wissen, was der Patient die ganze Zwischenzeit macht. Vielleicht fängt er tatsächlich an, ein Mundblasmusikinstrument zu spielen und dann wissen wir gar nicht, wie die Zähne darauf reagieren. Also Langfristigkeit lässt sich auf diese Weise so gar nicht untersuchen.
Ganz Aber es generell, gibt schon Studien, die genau das tun. Also Langzeitstudien sind auch in der Medizin vielleicht nicht gang und gäbe, aber es wird versucht, sie zu machen, weil es natürlich wichtige Fragestellungen sind. Ja,
die Langfristigkeitsstudien gibt es in der Kieferorthopädie natürlich auch und es gibt vor allem auch sehr viele retrospektive Studien in der Kieferorthopädie. Allein die Tatsache, dass Herr Berg in seinem langen kieferorthopädischen Leben, das ist ein Kieferorthopäde aus Skandinavien, der in Deutschland lange einen Lehrstuhl hatte, von dem gibt es eine Serie von langzeitretrospektiven Untersuchungen, zum Beispiel über die Zahnwanderung und Engstandstendenzen. Das wissen wir schon sehr genau. Nur die Studien, die man in der Pharmakologie, in Laboratorien, an Zellkulturen oder so weiter macht, die können wir am Menschen natürlich generell nicht durchführen. Also das Erste ist, dass das Unterlassen von Maßnahmen beim Menschen Folgeschäden hat, die später nur mit größeren Maßnahmen zu korrigieren werden. Das ist das eine. Das Zweite ist, für manche Behandlungen in der Kieferorthopädie ist das Wachstum ein ganz bestimmtes Zeitfenster. Wenn man das verstreichen lässt, dann geht es so jedenfalls nie wieder zu behandeln. Man kann natürlich immer noch mit Plan B operieren und so weiter.
Also,
Herr Matzen, bitte.
Ich würde gerne noch mal kurz auf das IGES-Gutachten eingehen. Also ich gebe Ihnen da völlig recht, Herr Radlanski, dass das Gutachten seine Schwächen hat, genau wie dieser HTA-Bericht zur Kieferorthopädie von 2008. In beiden Fällen war nicht mal ein einziger Kieferorthopäde nicht mal beratend tätig. Geht dann thematisch manchmal ein bisschen an der Sache vorbei. Es bleibt aber trotzdem das Problem, dass Nutzennachweise für kieferorthopädische Behandlungen sehr schwer zu erbringen sind. Ich will gar nicht sagen, wir hätten gar nichts. Wir haben ja einiges. Ja. Ich denke, wir können wirklich mit Mühe, mit viel intellektuellem Aufwand für 20% eines Jahrgangs medizinische Dinge konstruieren. Wir können es noch nicht mal belegen so recht in den meisten Fällen. Wir können es konstruieren mit einigen vernünftigen Gründen. Ja. Wir können das aber nicht für 60%.
Also muss man denn vielleicht einfach auch sagen, dann ist die KFO mehr eine Erfahrungswissenschaft als eine evidenzbasierte
Wissenschaft? Das kann man laut sagen.
Naja, ich möchte nur erst mal sagen, dieses mit den 10%. Ich habe seit
20.
Seit 10 Jahren gibt es von mir auch eine Kongressreihe, die heißt Der richtige Zeitpunkt. Das ist eine Kongressreihe, die in Frankfurt stattfindet, wo immer Kinderzahnärzte und Kieferorthopäden zusammenkommen und wir uns Fachleute aus anderen Disziplinen dazu einladen, um den gesamtmedizinischen Aspekt unseres Tuns zu berücksichtigen. Da haben wir Osteopathen bei gehabt, da haben wir Homöopathen bei gehabt, da haben wir Logopäden dabei gehabt und da stellen wir dann plötzlich fest, wie stark die Kieferorthopädie und die Kinderzahnheilkunde eingebunden ist in die allgemeine Medizin. Und insofern kommen wir dann auf Zahlen, die natürlich weit über dem 20% liegen. Und wie gesagt, es ist immer eine Frage des Standards, den wir anstreben, Und dann ist noch die Frage, das Wort Nutzen wird immer benutzt. Man müsste natürlich erstmal das Wort Nutzen definieren, was wir mit Nutzen meinen.
Das müssten doch die Kieferorthopäden wissen.
Nein, ja. Das müssen ja letzten Endes unsere Endkunden, die Patienten, wissen. Ja? Und eigentlich müssten es Patientenorganisationen sein, die sich überlegen, ob man eine Drittelmilliarde lieber für gerade Kinderzähne ausgibt oder für das Letzte in der Krebstherapie. Das müssten ja letzten Endes die Versicherten entscheiden. Denn ein objektives Maß für solche Entscheidungen gibt es sicher nicht. Das können ja wirklich nur die Betroffenen selbst sagen.
Fürchten denn die Kieferorthopäden, dass Studien zu dem Ergebnis kommen könnten, dass kein medizinischer Nutzen vorliegt und dann fliegen die Leistungen aus dem Katalog der Krankenkassen und können dann nur noch privat in Rechnung gestellt werden?
Also ich glaube, dass diese Angst hat, glaube ich, niemand. Dazu gibt es die Kieferorthopädie schon viel zu lange. Und viele unserer Behandlungen sind ja wissenschaftlich nachgewiesen. Und jetzt müssen wir nochmal zurückgucken und nochmal ganz kurz die Aufgaben des IGIS-Instituts beleuchten, die in diesem Gutachten eigentlich aufgegeben wurden. Also es sollte die evidenzorientierte Einschätzung des aktuellen medizinischen Wissensstandes über die langfristige Auswirkung wichtiger kieferorthopädischer Behandlungsarten auf die Mundgesundheit der dafür eingesetzten Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, Selbstzahlerleistungen, dargestellt werden. Das Gutachten soll auch eine Abschätzung des voraussichtlichen Zeithorizonts für gegebene erforderliche weitere Studien umfassen und Evidenz und den Nutzen kieferorthopädischer Behandlungen festzulegen. Wir können nicht sagen, ist bei der Kieferorthopädie ein medizinischer Nutzen nachweisbar. Ja, wir können ja auch nicht fragen, ist bei der Chirurgie ein medizinischer Nutzen nachweisbar. Muss man sich schon mal alle einzelnen Sachen anschauen.
Denn das muss mit klaren Versorgungsstudien beantwortet werden. Die Versorgungsstudien fehlen bei uns. Es hat bis jetzt lähmendes Desinteresse in der Professorenschaft gegeben, solche Studien überhaupt durchzuführen. Und deswegen stehen wir mehr oder weniger mit leeren Händen da.
Lähmendes Desinteresse. Kritisiert Herr Matzen, lähmendes Desinteresse der Professorenschaft, Studien überhaupt durchzuführen. Wer führt denn Studien durch?
Also zunächst mal, Professoren sind frei in der Wahl ihres Forschungsthemas. Das ist natürlich im Grundgesetz so festgelegt. Das ist natürlich auch richtig so. Es wird in der Kieferorthopädie wahnsinnig viel geforscht. Die Journale sind voll. Es gibt Wartelisten. Und es wird auch sehr wichtig geforscht. Die Frage ist natürlich, ob an der Universität, wo es um die Grundlagenforschung geht, um die Grundlagen der Medizin, ob die Versorgungsforschung als eine sozialpolitische Fragestellung überhaupt richtig angesiedelt ist. Das musste jeder einzelne Professor entscheiden, der den Lehrstuhl dort leitet.
Aber es scheint ja eine wirklich drängende Frage zu sein, auch nicht erst seit dem IGIS-Gutachten Anfang dieses Jahres, sondern seit mindestens 20 Jahren. Die Frage ist ja auch, wer finanziert solche Studien beispielsweise? Es müssen immer Drittmittel eingeworben werden. Gibt es interessengeleitete Studien? Also solche Fragen stehen immer im Raum, wenn es um Studien geht und die Frage geht, hat etwas einen Nutzen oder hat es keinen Nutzen?
Ja, was auf jeden Fall keinen Nutzen hat, ist das IGIS-Gutachten. Das ist jedenfalls sehr teuer gewesen und gibt nicht die richtige Antwort auf die richtige Frage. Das geht total an der Frage vorbei. Und wenn es eine Doktorarbeit wäre oder eine Studie bei mir im Institut, hätte ich gesagt, Thema verfehlt.
Gut, also Herr Matzen und Herr König. Gibt es zum Beispiel, wenn überhaupt, in der Kieferorthopädie in Großbritannien und in Skandinavien? Das kann man ganz klar verorten. Das sind Länder, wo mehr Aufmerksamkeit darauf herrscht, die auch mehr Rechenschaft darüber ablegen können, was sie tun. Da hinkt die deutsche Kieferorthopädie meilenweit hinterher.
Versorgungsforschung ist genau was? Moment.
Das ist die Untersuchung der letzten Meile im Gesundheitswesen, also das, was konkret zwischen Arzt und Patient passiert. Die Untersuchung auf die Qualität des Geleisteten, auf die Ergebnisse, auf mögliche Schäden, auf Nutzen und auch Kosten-Nutzen-Bewertung.
Kieferorthopäden außer Kontrolle, so lautete der Titel eines Artikels im Spiegel. Im vergangenen Jahr war das zwischen Schönheit und Schaden, so überschrieb die Süddeutsche Zeitung ihren Artikel Anfang Januar. Da schwingen natürlich schon Vorwürfe mit in diesen Titeln. Ist es vielleicht auch so, dass es zu viele Kieferorthopäden gibt, die alle beschäftigt sein wollen und natürlich auch Geld verdienen müssen?
Das gibt es ganz bestimmt. Wir haben eine Versorgungsdichte in Deutschland von 1 zu 20.000 etwa, während selbst das reiche Norwegen noch nur 1 zu 25.000 hat, die anderen skandinavischen Länder sogar nur 1 zu 30.000. Alle genannten Länder sind wohlhabender als wir, Norwegen deutlich höheres Pro-Kopf-Einkommen und könnten sich alles an Versorgung leisten. Sie tun es mit Absicht nicht.
Müsste man die Ausbildungszahlen regulieren?
Unbedingt. Das ist auch eine Handlungsempfehlung gewesen, schon von 2001. Die Ausbildungskapazitäten in der Zahnmedizin, insbesondere in der Kieferorthopädie, maßvoll herunterzufahren.
Ich möchte jetzt Herrn König einbeziehen. Herr König, Sie als Bundesvorsitzender des Berufsverbandes der Kieferorthopäden, was sagen Sie dazu?
Also diese Aussage, dass man jetzt hier die Ausbildung der Kieferorthopäden reduzieren müsste, da müssen wir jetzt mal wieder zum Anfang wieder zurückkommen. Wer erbringt denn kieferorthopädische Leistungen? Das sind ja nicht nur die Fachzahnärzte für Kieferorthopädie, also die Kieferorthopäden, sondern jeder Zahnarzt darf kieferorthopädische Leistungen erbringen. Da wäre ja schon mal ein Anfang damit, dass man sagt, wir lassen jetzt zum Beispiel die kieferorthopädischen Behandlungen nur noch von den Fachzahnärzten durchführen. Da hätten wir ja schon mal ganz einfach eine qualitative Verbesserung und damit wahrscheinlich auch eine Reduzierung der Ausgaben in diesem Bereich.
Schlecht wäre es nicht. In Norwegen ist das übrigens so, dass Zahnärzte tatsächlich keine kieferorthopädischen Leistungen erbringen. Ich glaube aber nicht unbedingt, dass das der Kern ist der Frage, sondern insgesamt haben wir einfach zu viel Manpower in Kieferorthopäden. Wir haben erstmal die ganzen Zahnärzte, die kieferorthopädische Leistungen anbieten. Wir haben sogar viele Zahnärzte, die sich darauf spezialisieren, die einfach Kieferorthopädie auf ihr Praxisschild schreiben. Und wir haben diese international ungewöhnlich hohe Kieferorthopädendichte. Dieses Angebot, das bricht sich Bahn. Natürlich sind wir ein freies Land, nur die sind ja nicht auf eigene Kosten ausgebildet, sondern auf Staatskosten. Das ist eine der längsten und teuersten akademischen Ausbildungen. Ja. Da zahlt der Staat für Heilberufler, die schließlich Leistungen in den Markt hineinbringen, die eigentlich keiner wirklich braucht.
Es ist doch auch so, alle Zahnmediziner in Deutschland müssen sich mittlerweile überlegen, was sie in Zukunft therapieren. Denn die jüngeren Patienten haben immer bessere Zähne. Karies ist dank guter Hygiene und Prophylaxe auf dem Rückzug. Also wenn keine kariösen Zähne zu befüllen oder auch zu überkronen sind, was machen Zahnärzte dann? Dann nehmen sie gerne in ihr Portfolio auch die KFO.
Also die Antwort auf Ihre Frage ist ganz klar. Wir Kieferorthopäden als Fachzahnärzte, wir haben noch nie nach Karies gebohrt, noch nie eine Krone. Also haben wir schon gemacht, aber seitdem wir Fachzahnärzte sind, verdienen wir damit nicht einen Cent. Das heißt also, diese Entwicklung ist für uns völlig irrelevant. Ja, und da würde man ja eher die Sache mit den Zahnärzten sehen, wenn die
jetzt... Ich habe ja auch von den Zahnärzten gesprochen.
So, da würde ich also erstmal klar widersprechen, dass, also ich kann auch das nicht nachvollziehen, dass Herr Madsen jeden Tag auf Arbeit geht und medizinisch sinnlose Tätigkeiten ausübt. Also das ist für mich nicht normal. Also ich habe nur eine Praxis.
Herr Radlanski, das war nun nicht so ganz meine Formulierung. Von Sinnlosigkeit habe ich hier nicht
gesprochen. Ja, doch, Sie haben ja gerade gesagt, es wird also sinnlose, also irgendwie mein Stuhl.
Zu viel gemacht.
Ja, genau, es wird zu viel gemacht. Es geht ja nicht um Schwarz oder Weiß, es geht immer um das Maß. Ja. Und was ich in den Raum geworfen habe, war ja, warum reduzieren wir diese 60%, die ja nun wirklich ein auffällig hoher Wert sind, nicht auf international übliche 30? Ja.
Und wir waren
orthopädische Manpower so weit herunterfahren, dass wir dieses Überangebot überhaupt nicht mehr in den Markt bringen.
Genau, aber das war die Frage gerade. Ja. Das war die Frage, gibt es eine Überversorgung?
Ja, das muss ich jetzt auch noch mal auf was zu sagen. Also erstens mal ist es so, der Patient fragt nach. Das heißt also, wir haben Patienten, die kommen zu uns in die Praxis und die haben ja das Bedürfnis danach. Wir gehen ja nicht auf die Straße und sagen, wir haben nichts zu tun, kommt mal schön in unsere Praxis, damit wir wieder was zu tun haben. Ich bin ganz komplett gegen eine Planwirtschaft, die solche Dinge regelt. Aber was Sie vorhin gefragt haben, jetzt die Karies hat abgenommen und deswegen haben die armen Zahnärzte nichts mehr zu tun. Das ist ja eine Beobachtung, die so nicht stimmt. Die Karies hat ja genau gerade eben deshalb abgenommen, weil die Zahnärzte so viel tun. Das heißt, von ganz alleine kommt das ja nicht. Das heißt, die Kinder werden ja nicht anders geboren als früher. Es sind die Prophylaxebemühungen, das ist menschliche Arbeit, die in den Praxen täglich stattfindet, die die Zähne gesund hält. Die Patienten gehen dahin, lassen die Prophylaxe machen und so weiter. Wenn das aufhören würde, dann gäbe es doch wieder mehr Karies. Das heißt, und Parodontopathien und so weiter.
Das genau
heißt,
das habe ich ja gesagt. Dank guter Hygiene.
Also die Argumentation stimmt definitiv nicht. Das ist nicht richtig. Die Verbesserung der Karies ist nicht primär auf zahnärztliche Aktivität zurückzuführen. Genau genommen weiß das kein Mensch. Das ist ja ein säkularer Trend in den reichen Ländern. Und im Grunde kann die Frage, woher das kommt, diese Verbesserung der Mundgesundheit, niemand so genau beantworten.
Und das wissen wir aber doch wieder ziemlich genau. Da müssten wir nur wiederum Professor Paris von der Zahnerhaltung hier dazu setzen. Der erklärt das ganz genau. Wenn Sie mal auf unsere Prager Kongresse kommen würden, Herr Madsen, dann würden Sie da diese interdisziplinären Dinge auch sehen. Er hatte gerade darüber über Karies gesprochen. Deswegen weiß ich das so ziemlich genau, wie das ist. Das heißt, die Zahnärzte haben immer sehr viel zu tun und sie müssen gerade heutzutage, weil die Zahn-, Mund- und Kiefergesundheit so gut ist, die Zähne eben auch 30 Jahre länger da drin festhalten. Also das heißt, sie müssen deswegen noch mehr am Patienten machen und nicht weniger. Und das Hauptproblem, was wir in Berlin zum Beispiel haben, Herr Madsen, ist dies: Berlin hat 1995 die Studienplätze von 160 auf 50 reduziert. Jetzt, 25 Jahre später, merken wir, dass das eine politische Fehlentscheidung war. Wir haben viel zu viel alte Zahnärzte und viel zu wenig Zahnärzte und Kieferorthopäden natürlich gleich mit. Das ist ein Problem, das kennen wir ja.
Das verstehe ich voll und ganz, aber da sieht man, der Staat sollte schon bei einer Ausbildung, die er selbst finanziert, eine gewisse Bedarfsplanung machen. Aus der Bedarfsplanung in der Kieferorthopädie hat der Staat sich leider komplett zurückgezogen, denn Zahlen, wie viel Bevölkerung pro Kieferorthopäde sein müssten, die gab es bis 2007 meines Wissens und seitdem ist eigentlich alles dem freien Markt überlassen. Und das erweist sich als nicht besonders klug, weil es für den Endkunden ein intransparenter Markt ist. Der kann das überhaupt nicht beurteilen, was ihm da verkauft
wird. Welche, was es kostet. Welche Überlegungen sollten Eltern einbeziehen, wenn sie mit ihrem Kind zum Kieferorthopäden gehen, mit der Frage, ist jetzt eine Behandlung notwendig oder ist sie nicht notwendig? Herr Madsen, vielleicht fangen Sie an.
Also für mich ist ganz besonders wichtig der subjektive Behandlungsbedarf. Ich frage jeden, auch junge Patienten, was sie zu mir in die Praxis führt. Wenn überhaupt kein subjektiver Behandlungsbedarf da ist, also wenn Kind, auch Eltern dann bei jüngeren Kindern zufrieden sind und keine dramatischen Befunde, empfehle ich keine kieferorthopädische Behandlung.
Und worauf sollen Eltern achten? Was sind wichtige Faktoren, um zu sagen, wir gehen hin und lassen uns beraten?
Die seltenen Fälle, wo Kinder durch irgendwelche Beißstörungen Schmerzen haben, natürlich, aber das wird automatisch zum zahnärztlichen oder kieferorthopädischen Besuch kommen. Dann natürlich entstellende Zahnfehlstellung, kommt auch automatisch drauf. Und ganz dramatische, auch für Laien erkenntliche Abweichungen. Aber das sind wirklich wenige Fälle.
Herr König, schicken Sie Eltern oder Kinder auch mal weg und sagen bei Ihnen, ehrlich gesagt, das ist zu gering, da machen wir jetzt mal nichts?
Also das ist genau wie Herr Madsen, das ist bestimmt bei jedem Kieferorthopäden so. Wir haben es ja mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Und wenn man selber Kinder in diesem Alter hat, dann weiß man ganz genau, wenn man einem 14-jährigen Mädchen eine Spange verordnet, die sie selbst nicht tragen will, dann wird die ganze Behandlung nicht funktionieren, egal mit welchen Behandlungsmitteln man dort arbeitet. Das heißt also genau dieselbe Frage an meine Patienten, was führt dich zu mir, was stört dich an deinen Zähnen, kannst du essen, beißen und so weiter. Und wenn dann zum Beispiel die Abweichungen nicht so dramatisch sind, dass ein Kauen, Sprechen und so weiter beeinträchtigt ist, dann kommt von mir immer die klare Aussage, kann man machen, muss man nicht. Ja, und dann müssen die Eltern selbst entscheiden, ob sie dann, und das Kind natürlich mit, ob sie die Behandlung durchführen lassen oder nicht. Das gilt natürlich für erwachsene Patienten ganz genauso. Bloß, dass da eben die Eltern mit dazwischen quatschen.
Herr Radlanski, was sollten die Eltern beobachten bei den Zähnen der Kinder und wann sollten sie sagen, okay, jetzt müssen wir aber doch zum Kieferorthopäden?
Also ich rate allen Eltern, allen Kinderärzten und allen Zahnärzten, dass sie die Patienten mit 6 Jahren einmal gründlich untersuchen bzw. dem Kieferorthopäden vorstellen. Mit 6 Jahren brechen die Schneidezähne durch, die 6-Jahres-Molaren, das sind so die Kanten, die Ecken am Gebiss. Das heißt, da muss es passen. Wenn es da nicht passt, muss man rechtzeitig einen Kreuzbiss im Frontzahnbereich korrigieren oder im Seitenzahnbereich. Dann hat man wieder ein bisschen Pausezeit. Da findet der Zahnwechsel statt. Und dann kommt der Hauptwachstumsschub. Mit 10 Jahren müssen wir die Kinder dann also wieder sehen oder von Fachleuten beurteilen lassen, ob das alles richtig gewachsen ist. Wenn es nicht richtig gewachsen ist, muss man jetzt handeln, weil jetzt das Zeitfenster ist, in dem der Wachstumsschub nutzbar ist. Und wenn man erwachsen ist, dann hat man natürlich immer noch die Möglichkeit, dass die Zähne wegwandern, wenn sie nicht festgehalten werden. Also lebenslang ist Kieferorthopädie notwendig. Das heißt also, man muss mit mindestens 6, dann nochmal mit 10 Jahren Fachmann drauf gucken lassen und dann entscheiden, ob das Gebiss sich physiologisch korrekt entwickelt oder ob Folgeschäden abzusehen sind. Und das wissen natürlich nur die Fachärzte, welche Folgeschäden abzusehen sind. Und dann kommen wir wieder an den Anfang unserer Diskussion.
Wir wissen doch, dass normalerweise gar keine Folgeschäden absehbar sind. Ich verstehe jetzt wirklich nicht, von was Sie sprechen.
Wir wissen genau, wie die Organisation.
Das ist doch gerade das, wo wir die ganze Zeit drüber gesprochen haben, dass wir klaren medizinischen Nutzen kaum nachweisen können und wir haben auch wenig Nachweise von irgendwelchen Schäden bei unterlassenen Behandlungen.
Das
ist nicht recht fair, was Sie da sagen.
Das stimmt überhaupt nicht. Wenn wir einen Scherbiss haben, wird der Gegenzahn immer länger. Das ist alles Physiologie. Wenn wir eine
Okklusion haben. Das ist nicht unbedingt so. Es gibt Scherbisse, die bestehen über Jahrzehnte und da wird gar nichts länger. Es gibt sehr große Abweichungen vom Ideal, ohne dass jemals irgendein Schaden entsteht.
Natürlich, Sie müssen
das sieht man in der Altershaltung. Zahnheilkunde ja.
Ja, natürlich, das ist richtig. Sie wissen nur nicht, bei welchen Patienten es stattfindet und bei welchem es nicht stattfindet. Deswegen würden Sie denen natürlich auch raten, dann machen wir es lieber, weil wir ja nicht wissen, was passiert. Sie schnallen sich im Auto ja auch an und wissen auch nicht, ob sie den Gurt heute mal brauchen.
Trotzdem, das heißt, ist argumentativ etwas dünnes Eis.
Wir müssen zum Ende kommen. Teures Lächeln, wie sinnvoll sind Spangen und Brackets? Darüber haben wir kontrovers heute im SWR2-Forum diskutiert und keine endgültigen Antworten bekommen. Die Meinungen gehen doch immer noch weit auseinander. Meine Gäste waren Professor Ralf Radlanski, Kieferorthopäde und Experte für orale Struktur- und Entwicklungsbiologie an der Charité in Berlin, Dr. Henning Matzen, Kieferorthopäde in Mannheim und Ludwigshafen und Dr. Hans-Jürgen König, er ist der Vorsitzende des Berufsverbandes Deutscher Kieferorthopäden mit eigener Praxis in Berlin. Ich bedanke mich sehr herzlich für diese engagierte Diskussion. Mein Name ist Sonja Striegel.